Zugeschaltet aus Leipzig ist mir nun einer der Herausgeber des Buches Rhetorik der Selbsttäuschung, der Sprachwissenschaftler Gerd Anthos. Guten Abend, Herr Anthos.
Ich grüße Sie, Frau Schautmann.
Herr Anthos, wie lebensnotwendig ist die Selbsttäuschung für uns Menschen? So eine Art Droge, auf die wir nicht verzichten können?
Offensichtlich schon. Wenn wir in die Literatur schauen, gibt es eine ganze Reihe von Hinweisen. Und offen gestanden, wenn wir uns selber beobachten, stellen wir auch immer mal wieder fest, wir müssen uns wohl in einer gewissen Weise selber täuschen, um über die Fairnisse des Lebens hinwegzukommen.
Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Das singt Pippi Langstrumpf.
Richtig,
trifft das dann in gewisser Weise auf uns alle zu?
Die sogenannten Konstruktivisten sagen, ja, das ist so. Wir machen uns die Welt im Kopf und kümmern uns im Regelfall wenig um das, was andere sagen, bis zu einem gewissen Punkt.
Und wann wird es gefährlich?
Gefährlich wird es immer dann, wenn man sich entweder selber schadet, offenkundig, obwohl wir das häufig abstreiten. Das ist ja eines dieser merkwürdigen Dinge in der Selbsttäuschung. Und oder wenn ganze Gruppen oder Gesellschaften das machen.
Sagen Sie mal ein Beispiel, wenn Gesellschaften sich inwieweit betrügen, wann ist das dann ein großes Problem?
Ich fange mal mit meinem, wenn Sie so wollen, Job an. Heute kam die Meldung, immer mehr Studenten, immer weniger Professoren. Das ist eine ganze kleine Selbsttäuschung, der wir uns hingeben. Aber es gibt natürlich gefährlichere Varianten, gar keine Frage.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel die Impfgegner. Also auch meine Tochter hat lange Zeit überlegt, soll sie sich beziehungsweise ihr Kind impfen lassen. Dagegen ist nichts zu sagen. Nur wenn alle das machen, wird es gefährlich. Dann kann es passieren, dass wir in eine Situation kommen, wie wir sie vor 100 oder vor 200 Jahren hatten.
Ein aktuelles Beispiel in Ihrem Buch ist auch der NSU-Ausschuss, beziehungsweise der NSU-Fall an sich. Da hat der Verfassungsschutz anscheinend sich ja nun lange auch selber getäuscht und nicht nur sich selbst, sondern auch die Gesellschaft. Inwieweit hängen da Selbsttäuschung und Täuschung der anderen zusammen?
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Spiel oder Wechselspiel. Und das ist auch ein Grund, warum wir Linguisten vor allen Dingen sehen wollen, wie diese Debatten abgehen, wie diese Kontroversen abgehen, wie man sich herausredet und wie man dem anderen versucht klarzumachen, warum man es partout nicht gesehen hat. Und wir haben ja vergleichbare Fälle bis in die Gegenwart hinein.
Sie sind Sprachwissenschaftler, haben gerade schon den linguistischen Aspekt angesprochen. Wie wichtig ist denn da die Sprache?
Die Sprache ist, glaube ich, ganz entscheidend. Also, dass wir uns genötigt sehen, selber bestimmte Dinge uns vorzumachen, bestimmte Dinge zu übersehen, wegzuschauen, hängt natürlich ganz entscheidend damit zusammen, dass wir von anderen bestärkt werden. Deswegen kümmern uns als Sprachwissenschaftler vor allen Dingen die Prozesse, die diskursiven Prozesse, die dazu führen, dass wir uns zum Beispiel wechselseitig verstärken. Um mal ein ganz abstruses, skurriles Beispiel zu bringen, ich hoffe, ich trete niemanden zu nahe, Bielefeld existiert nicht. Das war mal vor einer Reihe von Jahren so eine der Verschwörungstheorien. Heute lacht man drüber, aber ich glaube, es gibt immer noch Leute, die das mehr oder weniger glauben. Oder die Armee war nie auf dem Mond. Das funktioniert natürlich nur, solche Verschwörungstheorien, wenn man von anderen darin bestärkt wird.
Aber das steht doch irgendwie im extremen Kontrast zu unserem unbedingten Aufklärungswillen, vor allen Dingen zu dem Informationsdrang im Internetzeitalter, dass wir einerseits alles ganz genau wissen wollen, aber andererseits dann in Kauf nehmen, dass wir uns in manchen Dingen komplett belügen und einfach die Wahrheit ja wie durch einen Zerrspiegel sehen.
Richtig. Das ist ein weiteres Problem. Wir kennen die Wahrheit und verdrängen sie oder drängen sie an den Rand oder versuchen sie zu übersehen oder nur in diesem einen konkreten Punkt, glauben wir, können wir sie beiseite lassen. Ich denke, dass wir ein Stück weit auch Opfer unserer Geschichte geworden sind. Wir sind natürlich aufgeklärte Menschen, gar keine Frage. Und die Vorstellung, dass wir uns auch heute noch selber täuschen, das kränkt uns in einer gewissen Weise. Und insofern sind wir alle mehr oder weniger relativ gut bereit zu sagen, nein, wir irren uns schon mal an der einen oder anderen Stelle, aber systematisch selber täuschen, das kann uns als aufgeklärte Menschen doch gar nicht passieren.
Ein Fall, den Sie auch in Ihrem Buch nennen, ist der Umgang mit den Ausspähpraktiken der Amerikaner, also vor allen Dingen von der deutschen Politik. Wie sinnvoll ist es denn da, sich selber zu belügen, so zu tun, als ob Freunde das eben genau nicht machen? Ich meine, ein offensiver Umgang damit ist doch wichtig.
Ja, also das ist natürlich in der Tat ein Rätsel und ich frage mich, wie die Regierung ihre Stellen diesbezüglich befragt und vor allen Dingen, das wäre wieder was Sprachwissenschaftliches, was diese Stellen, die ja mit den Amerikanern zusammenarbeiten, was die der Regierung gegenüber sagen. Ja, Ausflüchte kann man sich vorstellen, Dinge, die so in eine Richtung gehen, naja, das ist doch völlig klar gewesen. Auf der anderen Seite, wir wissen alle, mindestens seit der Abhörpraktik von Frau Merkel, dass man das nicht einfach beiseite wischen kann. Und was daraus wird, das werden wir ja noch in den nächsten Tagen sehen.
Werden wir. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, Herr Anthos.
Vielen Dank.